Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Herzlich willkommen, lieber Jochen. Diesmal sogar mit Bild. Unglaublich. Also wir sind momentan immer ganz eifrig morgens auf Clubhouse und unterhalten uns über Bewerbungstipps. Und da ich ja so als Personaler total neugierig bin, habe ich gesagt, so, ich muss jetzt mal den Jochen interviewen und mal fragen, Karrierebibel. Jeder, der irgendwie im Bereich Bewerbung unterwegs ist, kommt an der Karrierebibel nicht vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich dich jetzt einfach nur persönlich frage und sag mal, Jochen, ne, wie bist du eigentlich dazugekommen und warum gerade Karrierebibel, machen wir doch daraus einen Podcast, natürlich auch auf YouTube und erfahren mal, was hast du eigentlich bisher gemacht? Also normalerweise erkundige ich mich ja vorher immer bei meinen Gesprächspartnern, was die so gemacht haben. Aber in diesem Fall fände ich es total spannend, wenn du mal selber erzählst, wie bist du eigentlich auf, wie war so deine Laufbahn? Was hattest du an Stationen? Und dann die ganz spannende Frage, wie kam es zur Karrierebibel? Lieber Jochen, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Tanja. Wie das kam, das wüsste ich auch gerne. Also, wer weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ohne den Rahmen zu sprechen. Ganz, ganz kurz. Ich bin ja von Haus aus Volkswirt und Politologe. Das habe ich irgendwann mal in Köln studiert. Und dann war ich eigentlich aber auch schon parallel Journalist. Also ich habe mit dem Journalismus angefangen beim Zivildienst. Ich habe auch Zivildienst gemacht, 20 Monate, und habe da schon angefangen, für Lokalzeitungen zu schreiben, weil ich erkannt habe, das ist mein Berufswunsch, das möchte ich gerne machen. Nach dem Studium, während des Studiums oder nach dem Studium habe ich schon für ganz, ganz viele Tageszeitungen, Magazine, deutschsprachige Magazine gearbeitet, also auch für den Fokus, für das deutsche Forbes Magazine, das gab es damals noch, im Burda Verlag erschienen, und diverse andere Magazine. Und irgendwann hat es mich natürlich schon in die Festanstellung gezogen. Und damals habe ich auch noch für Econi geschrieben. Heute heißt das Brand 1. Und das war so, die ersten Ausgaben hießen damals Econi. Und dann hatte ich von denen ein Angebot bekommen, als Pauschalist für die zu arbeiten in Hamburg. Ich hatte aber auch schon Connections zur Wirtschaftswoche, weil meine ehemalige Auftraggeberin beim Forbes Magazine, die liebe Barbara Bierach, die ist zur Wirtschaftswoche gewechselt und war da jetzt Ressortleiterin und kannte mich natürlich schon. Für die habe ich dann auch schon freigearbeitet. Und dann sagte sie, bevor du nach Hamburg wechselst, komm unbedingt in Düsseldorf vorbei. Das habe ich auch getan. Bin dann nach Düsseldorf gegangen. Hab dann da ein Angebot bekommen für eine Redakteursstelle und habe gesagt, alles klar, da bleibe ich doch lieber hier in der Kölner rheinischen Gegend irgendwie. Also nichts gegen Hamburg, mag ich auch gerne, aber es hat mich einfach hier gehalten, und dann bin ich da nach Düsseldorf gegangen. So war ich dann 13 Jahre lang Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Und jetzt komme ich zur Karrierebibel. Und irgendwann, wenn man halt lang genug Journalist ist, dann fängt man irgendwann mal an, sich die Frage zu stellen, das ist ja alles sehr vergänglich, was wir da produzieren. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Kann man nicht mal was machen, was eine höhere Halbwertszeit hat? Und was ist da naheliegender, als ein Buch zu schreiben? Jetzt muss man dazu sagen, dass ich, bevor ich das Buch geschrieben habe, schon mit dem Blockvirus infiziert war. Das war nämlich im Jahr, nicht lügen, glaube entweder 1999 oder 2000. Da gab es die ersten Blog-Plattformen. Ich kenne den Stefan Glänzer ganz gut. Der hatte seinerzeit in der Dotcom-Mega-Hype-Phase hatte der so ein Reverse-Auktionshaus gegründet, Ricardo.de. Das ist aber, glaube ich, irgendwie verschütt gegangen und so. Und der rief mich irgendwann aus London an und sagte, boah, ich habe den neuen heißen Scheiß, Blog, das ist das neue Superding im Internet, musst du kennen. Und kannte ich natürlich noch nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und war sofort infiziert mit diesem Fieber-Blogs. Und dann habe ich angefangen, Blogs zu schreiben auf diesen Gratis-Plattformen, die es heute auch noch gibt, die es natürlich damals noch mehr gab. Blogger.com, glaube ich, Blogspot.com und Today.net und wie sie nicht alle heißen. Und habe dann da eben, und das Ding von Stefan Glänzer hieß 26.de. So, und dann habe ich da angefangen, Blogs zu schreiben, und es war super, super aufregend und super spannend. Und irgendwann halt hat auch meine Frau irgendwann mal gesagt, du steckst da einen Haufen Freizeit rein, aber kein Mensch, also es hat schon Leute interessiert, die Dinge hatten Leser, aber es bringt eigentlich nichts. Mach doch mal was Vernünftiges. Frau hat leider sehr häufig recht. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast ja recht, ich mach mal was Vernünftiges. Ich schreibe ein Buch. Da war sie wieder sehr einverstanden. Also habe ich ein Buch geschrieben, aber eben infiziert mit diesem Blogger-Virus. Und deswegen dachte ich mir so, weißt du, in meinem Büro in der Wirtschaftswoche, wir haben ja auch Bücher rezensiert bei der Wirtschaftswoche, und ich war damals dann schon Ressortleiter. Barbara Bierach hat den Job nach einem Jahr an mich abgegeben. Und dann waren halt in meinem Büro, so ungefähr wie das jetzt hier im Hintergrund, hinten die ganze Wand voll mit Büchern, weil wir kriegen ja von den Verlagen dann zusammen, damit wir die eben rezensieren. Ich habe die aber auch immer gerne gelesen. Ich bin ein Bücherer, ich lese sehr gerne. Jetzt hatte ich da jede Menge Karriere, Management, Ratgeber, Literatur und habe die auch alle gelesen und fand aber so für mich so pro Buch, da stecken Essenzen drin, die sind manchmal neu, manchmal auch irgendwie ist das nur anders kompiliert. Aber so die eigentliche Essenz, das wirklich Wichtige, kann man auf einer, zwei, vielleicht drei Seiten zusammenfassen. Dann hast du das wirklich Wichtige davon und der Rest ist natürlich schön ausführlich, Herleitung und so weiter und so fort. Aber eigentlich dauert es viel zu lange, das zu lesen. Dann dachte ich mir, mach doch ein Buch, das gab es nämlich noch nicht, ein Buch, was sozusagen all das, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für die Karriere und für die Laufbahn, pack das zusammen in einem Buch und die einzelnen Aspekte verdichtest du auf jeweils ein bis maximal zwei Seiten. Und weil das eben mit dem Blog so ein bisschen, dachte ich, man mach es doch wie so ein, ich habe beinahe gesagt, Andachtsbuch oder Gebetbuch, ja, oder so Tageslosungen oder sowas, das kennt man aus der Kirche. Also für jeden Tag ein Kapitel und das so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Das geht im Januar halt los mit Bewerbungen, dann im Februar die ersten Tage im neuen Job und so geht halt eine ganze Karriere durch. Bis in den Dezember rein und so. Also irgendwann wirst du halt Führungskraft und Management und dies, das und jenes. Das kommt dann alles drin vor, aber immer schön zusammengefasst. Fand ich eine super Idee, fanden dann andere Verlage halt auch. Und dann habe ich mir, musste ich ja erstmal das meinen eigenen Verlagen vorschlagen, also Drömer, Knauer, Fischer, Rowohlt und so, die gehörten alle zur Holzbrink-Gruppe. Die haben aber erstmal abgewogen, haben gesagt, wissen wir nicht. Dachte ich mir, das ist ja blöd. Jetzt hast du da ein Buch geschrieben, das Ding hatte damals irgendwie das Manuskript 800 Seiten, keiner will's, ist ja auch irgendwie doof.
Wow.
Kann ja nicht sein. Ja, ich dachte, ich war von der Idee wirklich überzeugt. Und habe aber, die kannte ich halt auch über meinen Ressortleiterjob, einfach mal eine liebe, befreundete Buchagentin angeschrieben. Und die war früher Verlagsprogrammleiterin bei Econ, bei, wie heißen die mit der Fliege, Eichborn und Campus. Die kannte sich also auch in dem Markt gut aus. Das ist eine mega Idee, das Buch verkaufst du ganz, ganz locker. Da sag ich, habe ich schon versucht, hat aber nicht geklappt. Nee, das liegt einfach daran. Und das ist echt so, das muss man auch erstmal verstehen im Buchmarkt. Die kriegen wahnsinnig viele Manuskripte halt auch von irgendwelchen Leuten, die auch keine Bücher schreiben können. Und dann sagen die immer schon gleich, wenn da Privatleute kommen, nee, danke, bloß nicht. Und Agenten spielen so ein bisschen die Vorselektion und sind Türöffner. Und wenn du mit einem Agenten kommst, ist es ein ganz anderes Entree. So war es auch. Hab bei der Agentin unterschrieben. Und auf einmal öffneten sich diverse Verlagstüren. Es gab mehrere große Verlage, die um das Buch regelrecht geboten haben. Also wir sind dann in eine Auktion gegangen. Am Ende hat mein Verlag gewonnen, ein toller Verlag, DTV, Deutscher Taschenbuchverlag hier in München. Und die haben das dann am Ende halt gekauft und haben daraus ein super tolles Buch mit mir zusammen gemacht. Und dann war die große Frage, wie nennen wir das? Boah, lang geredet hat der Mai, jetzt komme ich endlich zur Karrierebibel. Wie nennen wir dieses Buch denn bloß? Und dann haben wir halt überlegt, naja, es ist halt wirklich ein allumfassendes Werk. Im Grunde genommen sind da hier diese 15 Quadratmeter Buchliteratur zusammengefasst in dieses Buch, ich musste da nochmal brutal kürzen, hatte knapp 400 Seiten gehabt oder etwas über 400 Seiten. Also da ist alles drin in extrem kompakter Form. Also ein allumfassendes Werk. Da haben wir gesagt, na komm, es geht um Karriere, wir nennen es Karrierebibel. Da habe ich gedacht, das ist aber mal hier so mit stolz geschwellter Brust, ne? Das ist ja mal ein Impact, die sagen, ja, nicht kleckern, klotzen, das ist auch Marketing, muss man so nennen. Und dann haben wir lange überlegt, ich sage, naja, kriegt man da nicht irgendwie auch von der Kirche irgendwie einen Antwort? Ja, genau. Und dann sagt, nein, man muss das unterscheiden. Es gibt das Wort Bibel, hat zwei Bedeutungen. Entweder ist eine Inhaltsbeschreibung, dann sind wir beim Wort Gottes. Oder ist es eine Gattungsbezeichnung? Als Gattungsbezeichnung, es gibt ja auch die Kochbibel, die Fußballbibel und so weiter, ist es ein allumfassendes Werk. Und das entsprach in der Tat meinem Buch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nennen wir es mit vollem Stolz und vollem Selbstbewusstsein Karrierebibel. So, super. Name war gefunden, so nennen wir das Buch. Ich war immer noch infiziert mit dem Blockvirus und habe mir gedacht, machen wir doch ein wenig Marketing für das Buch. Aber wie könnte man das besser machen als mit diesem modernen Medium Blog? Also gab es das Blog zum Buch. Voilà, karrierebibel.de. Das war damals super innovativ, total neu. Ich meine, Oldschool-Medium Gutenberg, gedruckte Papierseiten. Ja. Ganz neues Medium, Blogs, waren noch nicht so etabliert in Deutschland irgendwie. Es kam zwar schon auf, aber es war halt super neu. Autor von Buch, geht, neuen Weg, bringt beides zusammen. Und auf einmal konnte man ja auch mit den Autoren, sonst hast du die immer per Leserbrief angeschrieben an den Verlag, der Verlag hat es weitergeleitet, du hast gesagt, okay, interessiert mich nicht, oder okay, ich schreibe denen zurück, dann gab es einen Brief zurück, also alles oldschool. Jetzt auf einmal konnte man ja die Autoren sozusagen nicht nur lesen, also Auszüge aus dem Buch, du konntest auch kommentieren darunter in so einem Blog. Ja. Und konntest im Zweifelsfall auch mit dem Autoren direkt sprechen. Das war toll, das war neu, das war sehr innovativ. Und so wurde es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das Buch erscheint im Dezember, also kurz vor Weihnachten. Lass mich im Juni anfangen mit der Karrierebibel. Die jährt sich jetzt tatsächlich auch diesen Juni dann zum 14. Mal.
Wow.
Und dann haben dann angefangen im Juni. Ich habe gesagt, mittlerweile kenne ich mich mit Blogs schon ein bisschen aus. Ich baue das auf, dass wir mindestens 1000 Leser am Tag haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundgesamtheit, um da so ein bisschen Marketing für das Buch zu machen. Habe das dann auch entsprechend aufgebaut. Das Ding hatte sogar am Ende 2000 Leser am Tag, was super war. Mhm. Und dann haben wir halt für das Buch getrommelt. Und dann kam das Buch. Und durch diese Fans, die da schon da von dem Blog da waren, wurde das Buch auch direkt ein Bestseller. Also vom Start weg ist das Ding hochgegangen in den Verkaufscharts und hat sich also wie geschnitten Brot verkauft. Es war aber auch so, weil es... Das klingt jetzt unbescheiden, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Weil das Buch aber auch gut war, kamen auch viele Leute, da haben wir ja auf das Blog hingewiesen, kamen auch viele Leute auf das Blog. Und so haben sich die beiden gegenseitig immer weiter nach oben gebracht. Das Blog hat das Buch befeuert, das Buch hat aber auch das Blog befeuert. Mhm. Weil beides irgendwie ein Bestseller wurde, ist es immer weiter angestiegen. Natürlich ist die Halbwertszeit von so einem Buch endlich, das Blog gibt es aber weiter. Und da habe ich immer weiter dran ausgebaut. Naja, und irgendwann erst nebenberuflich, also heute würde man sagen, ich war ein Sidepreneur.
Ja, genau.
Heute gibt es dafür alles Begriffe, damals noch nicht. Also ich war damals halt ein Sidepreneur, habe das neben meinem Job gemacht, was sehr aufwendig war, weil, ne, kannst du dir vorstellen, Ressortleiter arbeitet auch irgendwie von morgens. Naja, also morgens war man nicht ganz so früh am Start, aber ich sag mal, von 9 Uhr war ich im Büro und dann bis abends 7 oder sowas dann im Büro und dann ich hatte ja Kinder, dann hast du erstmal nicht zu Hause um die Kinder gekümmert. Irgendwann um 9 Uhr waren die in der Kiste und dann habe ich mich halt nochmal hingesetzt, 2, 3 Stunden und habe an dem Blog geschrieben, ja, was meine Frau auch nicht immer so doll fand, aber die hat mich da unterstützt und machen lassen, also von daher ist gut gegangen, oder wie der Körper sagt, es hätte noch immer Jodje Jange, ne?
Hat also was hat dich denn genau an diesem Thema so fasziniert, dass du sagst so, boah, ne, dafür spende ich auch abends noch meine 3 Stunden, die ich eigentlich gar nicht schlafe?
Also ich fand dieses Thema Karriere, Beruf, wie kann ich das machen? Das fand ich immer super, super spannend aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, es gibt ja diese großen Megathemen. Also mit denen kannst du eigentlich auch, gilt für Webseiten, für Businesses immer. Mhm. Ja, also du kannst ganz klassisch natürlich, ich sag mal, Paare und Sex, ne? Also das zusammengenommen, Beziehungen könnte man jetzt sagen. So, das ist ein von diesen Ernährung, Sport, also Fitness oder so, das sind so die großen Themen natürlich. Freizeit und dann, das kann man jetzt wieder irgendwie Gärtnern oder Hobbys oder sowas. Also sind die großen Themen. Finanzen ist auch noch so ein Megathema. Also wie verdiene ich Geld? Was mache ich mit dem Geld? Wie mache ich mehr aus meinem Geld? Und natürlich Beruf. Weil das ist etwas, was uns 40 Jahre lang im Schnitt begleitet. Manche 8 Stunden am Tag, manche 10, 12 Stunden am Tag oder sowas. Du hast manchmal mehr Beziehungen zu deinen Kollegen als zu deinem Ehepartner, weil du einfach mit denen intensiver zusammen bist. Viele nehmen ja auch gedanklich zumindest auch noch den Job nach Hause und so weiter. Also ein mega Bereich. Und weil er so wichtig ist für unser Leben, fand ich ihn immer interessant. Und da passiert ja auch sehr, sehr viel. Ich hatte auch in dem Vorwort zum Buch geschrieben, ich sage, Karriere, das ist nur so ein Teil Business im Grunde genommen, aber ganz viel Psychologie, Soziologie und ein Haufen Panoptikum ist auch noch dabei. Ne? Also wo man sagen muss, da arbeiten Menschen mit Menschen, da passiert unglaublich viel. Da gibt es viele gute Themen, auch negative Themen, Stichwort Mobbing und so weiter und so fort. Also gibt es Konflikte, wie in jeder Beziehung und so weiter. Also mega spannend, Riesenthema. Das hat mich immer schon fasziniert. Jetzt ist es aber witzigerweise, ich meine, ich bin ja Volkswirt, hatte ich gesagt, ein Politologe und auch im Journalismus. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute, die sich für den Journalismus interessieren, irgendwann, die fangen gerne an in diesem Karrierebereich. Also ich habe ja in den 13 Jahren Vivo ganz, ganz viele Volontäre auch ausgebildet. Einer meiner ehemaligen Volontäre ist heute der Chefredakteur vom Handelsblatt, der Sebastian Mattes. Also der war bei mir mal im Volontariat auf Station und auch in meinem Karriere-Store. Ich glaube, 2 Jahre war er bei mir dann als Redakteur, war sozusagen da in der Schule. Und Da habe ich viele Leute ausgebildet, aber die bleiben in der Regel nicht lange. Die sehen das als Einstieg, weil man kommt in diese Themen vermeintlich schnell rein, ist da ganz schnell schlau und kann da was drum schreiben. Und dann wollen die meistens weg. Also die einen wollen dann Politik machen, die anderen machen dann Hardcore-Wirtschaft oder Börse bei den Wirtschaftsmagazinen. Andere sagen, oh, ich will lieber Kultur machen oder Mode oder sowas. Also dieses Karriereressort ist ein klassisches Einsteigerressort, aber von vielen jungen Journalisten nicht so geliebt.
Okay.
Es kommt eben irgendwie klein vor. Mir kam das nicht klein vor. Ich fand das immer total geil, weil ich fand, das ist ein Megathema. Ja. Vielleicht größer als Politik. Ja, man redet zwar viel über Politik und es beherrscht uns, aber wenn wir ehrlich sind, dein Job tagtäglich beherrscht dich mehr als die Gedanken, wer jetzt gerade der nächste Kanzlerkandidat der CDU-CSU wird oder so.
Ja.
Also
das,
wenn du da Konflikte hast, da hast du mehr Beef zu Hause, als wenn du da irgendwie der Frage nachgehst, wer will jetzt Kanzler?
Na, so. Ja. Zumindest kannst du was dran tun.
So, genau.
So, also, Bewerbung als Kanzler ist ja dann auch nicht so kurzfristig.
Ja, schwierig, ja. Du kannst ja nur wählen. Also wählen ist wichtig, keine Frage.
Genau, auf jeden Fall.
Das Grundrecht sollte man auch wahrnehmen, ne? Aber viel beeinflussen kannst du dann am Ende das auch nicht. Für dich selber kannst du sehr, sehr viel mehr. Also ich fand das faszinierend im Gegensatz zu anderen. Deswegen würde ich mal behaupten, bin ich auch einer der wenigen in Deutschland. Das klingt auch wieder so schrecklich unbescheiden, aber ich bin wahrscheinlich einer der wenigen in Deutschland, die seit über 30 Jahren sich mit diesem Thema nicht nur journalistisch, sondern also wirklich auch in voller Breite auseinandersetzt, weil ich da immer irgendwie ein Herz für hatte. Mich hat es immer total begeistert. Ich fand das ein mega Thema.
Ja.
Deswegen habe ich auch viele Trends kommen und gehen sehen, kenne mich aus mit Bewerbungen und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man so lange dabei ist. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von der Karrierebibel, weil da halt am Ende auch einer da ist, der sagt, habe ich alles schon gesehen, kenne ich, weiß ich, kommt immer wieder oder war schon 2006 schon mal da und so weiter und so fort und dies, das, das. Du kannst es einfach ganz anders einordnen. Das ist ja bei allen Fachkräften so. Bist du lange genug dabei, kennst du dich in einem Gebiet richtig aus, kannst du das viel besser einordnen.
Jetzt gibt's ja auch da immer wieder Trends. Wie informierst du dich denn? Also, weil auf der Karrierebibel sind die Sachen ja auch echt alle super aktuell. Also, wo guckst du hin oder was sind so die Bereiche, wo du sagst, ach, ne, da habe ich wieder was Neues erfahren oder so?
Also, ich lese immer noch wahnsinnig gerne und sehr, sehr viel. Bücher natürlich. Dazu muss man sagen, wenn man weiß, wie Bücher funktionieren, die haben natürlich eine extrem lange Vorlaufzeit in der Regel. Das heißt, das, was in Büchern steht, ist zwar sehr fundiert, aber teilweise schon wieder veraltet. Das ist einfach, ist so ein Buch entstanden, das dauert. Also ich lese immer noch sehr, sehr viele Bücher, vor allen Dingen zur Vertiefung. Ich lese sehr, sehr viel im Internet, aber international. Also ich lese sehr, sehr viel im deutschsprachigen Raum. Ich lese natürlich auch viel im englischsprachigen Raum. Ich kann ein bisschen Französisch, da lese ich manchmal auch ein wenig. Also ich schaue schon mich so ein bisschen in verschiedenen Sprachräumen halt auch um. Was sind so die Trends bei anderen? Und gerade im angelsächsischen Bereich muss man ja sagen, da schwappt das ein oder andere dann auch tendenziell eher zu uns mal rüber. Also es ist ganz, ganz spannend. Ich schaue mich natürlich auch im deutschsprachigen Raum um. Also ich habe ganz, ganz viele Webseiten, die ich regelmäßig absurfe, die ich einfach lese, wo ich gucke, was gibt's da. Und eine der wichtigsten Quellen, das ist aber eben typisch Journalist, sind halt die Erstquellen. Sprich, ich habe ein großes Netzwerk. Ich spreche immer wieder mit Menschen. Ich habe ein großes Netzwerk von Personalern, von Personalberatern, natürlich auch von unseren Lesern. Die schicken mir ja, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 4 bis 5 Millionen Leser im Monat. Die schicken uns auch Leserbriefe. Ja, also die melden sich auch bei uns, haben Fragen.
Auf Papier?
Das sehe ich aber anders. Ja, so, nee, die mailen natürlich heute. Aber Post bekomme ich da nicht. Das wäre, glaube ich, auch echt doof. Dann hättest du da so Waschkörbe.
Ja, genau. Ja,
blöde Papierverschwendung, die arme Woche.
Mhm.
Aber die schicken uns halt Mails. Und da kriegst du natürlich auch unheimlich viel mit, weil wir auch Kontroversen da sind. Das ist ja auch gut. Also manchmal schreibt uns natürlich auch Personaler an oder Personalexperten, sagen, oh, da haben sie was geschrieben, das sehen wir aber anders. Dann gehst du natürlich mit denen in die Diskussion. Die sind glücklicherweise per Mail immer wertschätzender und deutlich anders als die Diskussionen auf Facebook. Die finde ich eher so schwierig. Da eskaliert das immer so. Ich bin eine andere Meinung und dann sagst du, ja, das sehen wir trotzdem anders, dann du Arschloch, ja, so du professionell, ne, so, lass mir meine Meinung und so, das ist so, ja, das bringt auch nicht viel, ne, so, aber tatsächlich, was so per Mail passiert und wenn man sich eben so austauscht, tatsächlich off the record, da passiert sehr, sehr viel. Ich stehe auch noch nach wie vor auf Telefon, ja, also mit Leuten einfach mal telefonieren, ja, mit Pärchen oder so. Und da erfährt man unheimlich viel, da tauscht man sich aus, da kriegst du halt auch wirklich Trends mit. Und gerade durch die Debatte, also gerade, man muss sich nicht immer einer Meinung sein, aber durch die Debatte, wenn du sagst, lass uns mal diskutieren und argumentieren, dadurch schärft sich der Blick.
Ja.
Also gerade wenn man eben sagt, okay, was sind deine Argumente, das sind meine Argumente und es ist egal, wenn beide am Ende immer noch ihre Meinung behalten, es ist okay. Aber durch das Diskutieren schärft sich der Blick und du sagst, okay, ich bin jetzt eher für Lager A oder der andere ist eher für Lager B, das ist auch völlig okay, welche Argumente du halt überzeugender findest. Aber du hast die Argumente.
Ja, genau.
Und das ist ja etwas, was Journalismus immer macht, was wir versuchen auch auf der Karrierebibel gerne zu machen, dass wir beide Argumente vorstellen und dem Leser am Ende überlassen, sich zu entscheiden. Ich habe natürlich im Magazinjournalismus gelernt, dass man, der ist ja im Gegensatz zum Nachrichtenjournalismus, das ist eben der große Unterschied zwischen Magazinen und Tageszeitung, der Magazinjournalismus ist ja immer, es klingt so negativ, aber ist es eigentlich gar nicht, ist tendenziös. Das heißt, der Magazinjournalist wägt ab die Argumente, entscheidet sich am Ende trotzdem für eine Variante und sagt, die finden wir, die hat uns überzeugt. Du stellst beide Argumente vor, der Leser kann sich immer noch entscheiden, aber du gibst dem Leser im Magazin, das ist die Grundidee vom Magazin, du gibst ihm schon Orientierung und du sagst, aber wir würden dir schon empfehlen, dass du diese Variante. Das ist so, dem Leser Orientierung geben, er kann sich entscheiden, weil er beide Argumente kennt, aber wir sagen ihm, also uns hat überzeugt aus den und den Gründen das. Du kannst dann immer noch anderer Meinung sein, aber das ist sozusagen Magazinjournalismus. Und das machen wir eben, da merkt man halt sozusagen, das ist die Schule, durch die ich selber durchgegangen bin.
Ja.
Das machen wir auch bei der Karrierebibel. Also wir haben dann schon am Ende des Tages eine klare Haltung, wo wir sagen, das finden wir richtig, aber wir sagen auch, das sind die anderen Argumente, kannst du auch.
Ja. Also, da bewegt sich ja auch echt in der letzten Zeit total viel, ne? Also alleine wenn wir dieses CV-Parsing uns angucken, wo du plötzlich dann, wie ich das irgendwie letzte Woche gerade, und das war dann tatsächlich über Clubhouse, ne? Also das finde ich ja auch total spannend, da an aktuellen Themen zu sein, wo die dann sagen, ja, die Maschinen können irgendwie diese schicken Lebensläufe, wenn du sie grafisch total klasse machst, gar nicht mehr auslesen, wo du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein.
Aber das ist eine super spannende Diskussion, die wir ja auch schon auf Clubhouse geführt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Also ich bin alles
weiß ich auch nicht.
Ich bin auch unverdächtig. Ich bin alles andere als technikfeindlich. Ja. Aber ich denke halt auch, was ist eine Bewerbung? Am Ende arbeiten Menschen mit Menschen zusammen.
Ja,
Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Die erzählen uns zwar immer einen von KI und künstlicher Intelligenz.
Ja.
Ich weiß, ich arbeite am Ende nicht mit einem Roboter, sondern mit einem Menschen zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung einer Maschine überlassen muss. Ganz ehrlich, bei einer Partnersuche würdest du, auch da versucht man hier so mit
Algorithmen
und Prozessen, würdest du dieses Ding einer Maschine überlassen, wen ich am Ende heirate?
Ja. Also wir haben damals schon tatsächlich, als ich bei René Lézard war, ging die Diskussion, ich glaube bei Yves Saint Laurent war das auch schon so, dass man überlegt hat, da hat man ja auch immer Freelancer, die irgendwo im Verkauf mit unterwegs sind, ne? Und dann ging es tatsächlich schon darum, ob es Bewertungsplattformen geben sollte für Verkäufer, dass man Sternchen macht, wie bei Amazon, wie gut die verkaufen. Ja, also wo ich mir auch echt dachte, boah, das ist schon hammerhart, ne? Dann läuft irgendwie so jemand mit Sternchen auf der Schulter rum und du weißt, okay, der kann irgendwie super verkaufen, und je besser er im Verkauf ist, desto höher kann er halt auch seinen Stundenlohn dann verhandeln. Ja. Aber das finde ich auch, ne, ja, weiß ich nicht. Also, naja, aber ist eine andere Diskussion.
Ist eine andere Diskussion, aber wie gesagt, eine super, super spannende Diskussion.
Ja.
Ich denke halt auch, Maschinen können vieles vereinfachen. Ich sehe auch, dass sie Kosten reduzieren können, aber es gibt bestimmte Sachen, die würde ich nicht aus der Hand geben wollen.
Ja.
Gerade so die Entscheidung, mit wem will ich zusammenarbeiten.
Ja.
Vielleicht sehe ich das auch wieder nur aus meiner Brille. Ich habe ja auch ein Unternehmen und Inhaber geführt, wenn du willst.
Ja.
Die Entscheidung, mit wem ich zusammenarbeiten will, wen ich einstelle, die würde ich nie von der Maschine wegnehmen lassen.
Ja.
Das ist meine Entscheidung, das sind meine Mitarbeiter, mit denen arbeite ich täglich zusammen und die auch untereinander.
Ja.
Das muss passen. Ja, das ist meine ureigene Entscheidung, deswegen weg. Also eine Maschine kommt mir da nicht ins Haus. An anderen Stellen gerne, aber an der Entscheidung.
Ja. Was war denn so für dich der beste Tipp, den du in deiner Karriere bekommen hast?
Oh, das waren so viele. Ich weiß, das ist so eine klassische journalistische Frage. Was war
Echt? Ich bin gar kein Journalist, ich bin nur Personaler.
Genau, ja. So der beste Tipp. Es ist so, reduziere dein 400-Seiten-Buch auf ein Wort oder einen Satz.
Ja, also das, was für dich irgendwie, ne? Wo du sagst so, das fand ich total klasse, dass also, mich das jemand gesagt hat oder so, das Erlebnis.
Ich habe ein, und das ist vielleicht der beste Tipp, ich habe ein Lebensmotto. Irgendwann mal, ich habe natürlich mehrere Sätze irgendwie inhaliert, aber ein Lebensmotto, wo ich auch wirklich sage, man kann Menschen, es klingt immer so holzschnittartig, man kann Menschen in zwei Kategorien einteilen. Und mein Lebensmotto ist, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Mhm. Und du kannst wirklich, und ich bin ja wirklich in meinem Leben zig Menschen begegnet, und du kannst sie in diese zwei Kategorien einteilen, Wegefinder und Gründesucher. Und ich will ein Wegefinder sein. Und das ist so, und ich glaube, das unterscheidet auch Menschen. Also die einen, die immer sagen so, ich kann nicht, ich bin ein Opfer und die Umstände und so weiter, das sind die Gründesucher. Und die erreichen vielleicht manchmal was, aber sehr häufig nicht, weil sie im Grunde genommen die Verantwortung von sich wegschieben. Ich konnte nicht, weil es gab Gründe.
Ja,
dann gibt es die anderen, die Wegefinder, und das sind immer die Erfolgreichen, egal wen ich kennengelernt habe, erfolgreich war, es waren Wege finden. Er hat gesagt, okay, Hindernis, aber ich will.
Ja.
Ich will das erreichen. Wie komme ich um dieses Hindernis drumherum? Ich finde einen Weg, der ist länger, der ist nicht ehrlich, aber ich finde ihn. Ich finde einen Weg, um es umzusetzen am Ende. Und diese Leute erreichen in ihrem Leben mehr. Und der beste Tipp, wenn du den jetzt sozusagen umformulieren willst, werde Wegefinder. Ja. Also sei bitte kein Gründesucher, sondern sei ein Wegefinder. Ja. Finde einen Weg. Es gibt viele Hindernisse, keine Frage. Und manchmal ist es auch echt hart und ganz, ganz schwierig. Aber hör auf zu jammern. Und wir leben hier wirklich in einem Land, das muss man dazu sagen, da jammern wir auf hohem Niveau. Ne? Also das vergessen wir immer. Ne? Also seit, keine Ahnung, 60 Jahren gibt es hier Wohlstand. Kein Krieg, nichts, gar nichts. Ne? Also wo du einfach sagst, es ist
nur mehr. Nur ein bisschen Corona.
Ja, gut, aber es ist ja... Auch da wieder jammern auf. Guck dir mal, geh mal nach Afrika, wie es da aussieht.
Oder
oder so. Auch die hat es wesentlich härter erwischt. Auch in Amerika sind deutlich mehr Leute gestorben oder so, weil die da noch teilweise mit dem Trump zu kämpfen hatten. Da geht es uns einfach auch mit unserem Gesundheitssystem. Gehen wir nach Italien oder Spanien, da ist das zusammengebrochen. Hier noch nicht.
Man kann absolut, viel
schimpfen über das, was hier gelaufen ist. Aber eigentlich in der Gesamtheit geht es uns verdammt gut. Deutschland ist wirklich eines der besten Länder der Welt. Also uns geht's wirklich, also wenn wir jammern und viele Leute, die ja auch bei uns im Clubhaus mit uns morgens diskutieren, wir diskutieren am Ende des Tages immer über Selbstverwirklichung. Guck dir mal die Maslow-Pyramide an, Grundbedürfnisse und so weiter. Selbstverwirklichung ist da ganz oben. Grundbedürfnisse, die sind schon alle befriedigt bei den meisten von uns. Geht's nicht mehr um Hunger oder Obdach oder sowas. Gibt es bei uns auch, keine Frage. Ja. Aber die meisten Menschen, die Leute, die mit einem iPhone hier bei uns reinschalten, iPhone, auch nicht gerade billig oder sowas, bei Clubhouse, die diskutieren mit uns über das Thema Selbstverwirklichung. Das ist ganz oben da an der Spitze. Also da geht es uns wirklich verdammt gut. Und wenn du dann sagst, oh, ich kann nicht und so, wenn du nicht mit da oben dann auch noch Gründe suchen,
Gut, ja, klar, es gibt auch immer welche, ne, wo du sagst, ja, ist echt irgendwie dumm gelaufen. Aber ich glaube, was total wichtig ist, auch da zu gucken, ne, sich mit Menschen zu umgeben, die eben nicht auch noch Gründesucher sind, sondern da zu sagen, Mensch, jetzt suche ich mir mal die Personen, die mir helfen, die Wege zu finden und nicht die Personen, die mir nochmal einen Stein in den Weg legen. Also ich glaube, das ist auch echt nochmal so eine Geschichte, die nochmal weiterhilft.
Also nochmal, ich sag nicht, dass alles eitel Sonnenschein hier ist. Und es sind viele Menschen, die auch gerade mächtig in der Krise sind. Andere haben ihre Existenzen verloren. Weil das Geschäftsmodell komplett weggebracht ist. Aber ich kenne eben auch, und das kennst du auch, die Beispiele waren auch schon in den Medien, da sind da Restaurantbesitzer, die machen jetzt einen Lieferservice und überleben dadurch.
Ja.
Es gibt Hoteliers, die sich tolle neue Konzepte überlegt haben oder sowas. Dann gibt es jetzt auch in unserem Bereich hier Coaching-Leute, die machen jetzt virtuelle Messen. Ich habe gestern eine Aufnahme gemacht, auch hier so eine Zoom-Podcast-Aufnahme, für eine Online-Konferenz als Speaker. Ja, wo ich dann dabei bin. Die Leute haben Wege gefunden. Die sagen, ja, es ist nicht mehr möglich. Hier, dieses alte Business funktioniert nicht. Aber wir finden Wege. Jetzt gibt es Online-Kongresse. Es gibt Lieferservices und so weiter und so fort. Ja. Finde einen Weg. Der ist nicht immer leicht. Ja. Den sie finden, ist auch nicht immer leicht. Aber sie haben ihn gefunden. Ja. Das sind am Ende die, die überleben. Da kommt jetzt wieder eine ganz alte Erkenntnis. Jetzt kommt der Volkswirt in mir durch. Survival of the fittest. Das ist dieses schumpetersche Prinzip. Ja. Fit heißt ja nicht, dass du liquide bist, viel Geld hast oder sowas, sondern Fit heißt ja hier die anpassungsfähigsten Unternehmen.
Ja,
verändern sich ständig. Manchmal sehr schnell, manchmal langsamer. Manchmal sieht man es kommen, manchmal kommt es von heute auf morgen. Ja. Digitalisierung war auch so ein Megathema. Da konnte man sich aber einigermaßen darauf vorbereiten. Mhm. Da sind auch viele Unternehmen einfach pleite gegangen, weil sie es nicht verstanden haben.
Ja.
Medien, Blogs, wie gesagt, im Jahr 99, 2000, ich weiß nicht mehr so genau, angekündigt als neuer heißer Scheiß. Und viele, ich war ja nur wirklich in der Verlage, viele Verlage haben damals so, ach ja, das kommt und geht, das überhaupt nicht. Da waren Journalisten noch die Gatekeeper im Internet natürlich oder überhaupt und haben gesagt, hier, wenn Themen, die setzen wir. Heute gibt es zig Blogs zu diversen Themen. Ganz, ganz viele Leute, die keine Journalisten schreiben exzellente Dinge. Es gibt YouTuber mit Millionen Einschaltquoten. Wo andere Fernsehsender davon träumen können. Ja?
Ja,
das kam irgendwann über Nacht und viele von diesen Granten aus der Medienbranche so, ach,
machen wir uns keine Sorgen.
Dieses Internet ist völlig überschätzt, Blase, bla bla bla, Klowände waren so Klowände. Pustekuchen.
Ja.
Und überleben tun am Ende diejenigen, die das erkennen und sagen, ich finde einen Weg und da gehe ich jetzt und da baue ich was aus.
Ja.
So war das immer. So wird es auch immer bleiben. Das ist ein ehernes Gesetz.
Ja. Jetzt hast du ja ganz viele Blogartikel. Ich musste ja auch erstmal lernen, ne, dass es das Blog und nicht der Blog heißt. Ich finde es ja immer noch total, also es geht mir ja irgendwie, ne, kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Aber es ist ja tatsächlich so richtig. Warum?
Warum das so heißt?
Nee.
Weil es kommt, Blog ist ja ein Kunstwort. Es kommt von Web, Log, Buch. Und dieses von Web und Log, Buch bildet dann das Wort Blog. Und im Deutschen wird halt der Artikel immer, bei zusammengesetzten Wörtern, wird der Artikel immer aus dem letzten Wort gebildet. Also wenn du sagst Fußball, ist es der Fußball.
Ja.
Fußball-Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft ist die, dann heißt es die Fußball-Weltmeisterschaft. Und so ist es auch bei Web-Blog-Buch. Buch ist das, deswegen das Blog.
Habe ich wieder was gelernt. Wahnsinn. Super. Mega. und jetzt noch die Frage. Also ich frage dich natürlich jetzt nicht, welches dein meistgelesenster Artikel ist, sondern ich frage dich, den finden die Leute ja selber, sondern natürlich total spannend, welcher Artikel ist es denn, wo du sagst, Mensch, also ich verstehe das gar nicht, den finde ich super, den müssen eigentlich viel mehr lesen. Welcher ist denn der Artikel, wo du sagst, das ist der Geheimtipp?
Also müssen wir in die Analytics-Zahlen reinschauen. Also es gibt schon so ein paar. Der ist aber glücklicherweise vor einiger Zeit aufgeschrieben. Ich habe mal einen sehr, sehr langen, umfassenden Artikel über das Thema Glück geschrieben. Und da habe ich mir richtig, richtig Mühe gegeben. Der war aber deutlich länger und deswegen fand den Google auch nicht so gut. Der war vielleicht zu lang oder sowas.
Okay.
Ist aber inzwischen aufgestiegen. Ich glaube, wenn man jetzt Glück googelt, müsste der Artikel auf der ersten Seite von Google sein.
Okay.
Aber es gab mal eine Zeit, da war der auf der 6., 7. Seite, also tot, ja, so Friedhof, Verwesungsgeruch, da geht keiner mehr hin, auf der 6., 7. Seite von Google und ich denke mir so, kann nicht sein. Kann nicht sein. Ich habe sie alle gelesen, die Artikel davor. Ich habe meinen damit verglichen. Ich habe gesagt, da steht mehr drin, das ist besser formuliert. Also man ist ja dann doch irgendwie ein bisschen eitel. Es ist besser geschrieben, da steht mehr drin, das ist fundierter. Wieso funktioniert der nicht? Was ist da los mit Google? Könnt ihr denn nicht lesen? So, aber mittlerweile ist er wieder da. Ich habe den nochmal ein bisschen komprimiert und verdichtet.
Okay.
Vielleicht lag es daran, mittlerweile meine ich, wäre wieder auf der ersten Seite.
Aber
er ist nicht ganz oben, wo ich natürlich finde, dass er nicht gehört.
Okay, also wenn wir natürlich jetzt diesen Podcast veröffentlichen, wird natürlich diese Zahl wahnsinnig nach oben schnellen und alle werden hinterher glücklich sein.
Ja.
Genau, und alle werden hoffentlich dann hinterher auch glücklich sein. Also von daher werde ich natürlich auf jeden Fall gucken und ich verlinke den auch gerne nochmal unten drunter. Was gibt's denn jetzt so Neues, wo wir uns drauf freuen können?
Ach du, im Moment überarbeite ich aufgrund unserer ganzen Clubhouse-Talks überarbeite ich unsere komplette Bewerbungsrubrik. Also ich gehe gerade, das sind so gefühlte 800 Artikel, die gehe ich gerade durch. Ja, also so, ich gucke halt.
Ich was mit meinem 50. Blog.
Ja, das ist, ich werde da glaube ich noch bis zum Jahresende mit zu tun haben, aber die überarbeite ich gerade, ich gehe mal gerade durch und schaue mir das alles einfach mal an, weil, das ist ja das Schöne, auch in unseren Talks gewinnen wir immer wieder neue Erkenntnisse und kriegen auch Feedback. Und das ist ja genau das, was ich mache. Also das ist einfach Feedback bekommen, aus den Talks heraus die Essenz bekommen und dieses komprimierte Wissen aufschreiben für unsere Leser. Die können halt auch bei Clubhouse, wenn sie kein iPhone haben, im Moment nicht alle dabei sein. Und das ist hier mein Anspruch. Dafür mache ich die Karriere. Ich möchte eben nicht nur aktuelles Wissen, sondern das beste Wissen, was man dazu finden kann, irgendwie zusammentragen. Ich bin ein Jäger und Sammler, wenn du so willst, bei Informationen. Und weil wir im Moment viel talken, überarbeite ich da gerade ganz, ganz viel. Also wir haben diverse Themen natürlich bei uns auf der Karrierebibel jedes Mal. Ich habe den Themenplan aber jetzt auch gerade nicht im Kopf. Dafür haben wir so ein Dokument, was wir dann immer pflegen oder sowas. Ich kann nur sagen, was ich gerade mache. Und ich kämpfe mich gerade durch unsere Bewerbungsrubrik durch und optimiere da und mache und tue und versuche einfach Know-how, was ich da schon wieder angesammelt habe, zu einmal einzupflegen, aber natürlich auch zu aktualisieren, da wo vielleicht noch alte Informationen drinstehen, wo ich dann einfach sage, nö, da gehe ich nochmal rein, weil die Leser haben ein Recht darauf, wirklich immer aktuelle Informationen zu finden. Wobei man dazu sagen muss, es gelingt mir halt nicht von jetzt auf gleich 800 Artikel zu überarbeiten. Es braucht halt Zeit.
Ja? Ja, super. Lieber Jochen, vielen Dank. Also jetzt weiß ich endlich mal, wie es zur Karrierebibel gekommen ist und hoffe, es haben auch einige Hörer, Zuschauer mitbekommen und gesagt, so, boah, das ist ja spannend. Falls Sie es noch nicht kennen sollten, werden Sie sicherlich da auch schauen. Und natürlich den Glücksartikel, damit wir alle ab Montag spätestens glücklich wieder aufstehen. Und wer natürlich uns weiter zuhören möchte, ist herzlich willkommen. Wir sind immer montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8 Uhr im Jobhaus, ne, da gibt es ja schon Jobs, die vorgestellt werden, Menschen, die sagen, ich suche gerade einen Job, wo gepitcht werden kann, von 8 bis 8.30 Uhr und dann gibt es im Anschluss immer die Bewerbungstipps von 8.30 Uhr bis um 9 Uhr in abwechselnder Besetzung. Vielen Dank und dem tollen Jochen. Genau. Und dann ist die Nadja noch immer in auch Abständen dabei. Wir teilen uns das so ein bisschen, weil ne, jeden Tag schaffen wir eben auch nicht und ab und zu ist der Patrick noch dabei. Ja, und da freuen wir uns auch natürlich auf Fragen, ja, also alles, was wir beantworten können, wo es Fragen gibt, da freuen wir uns. Wir machen immer ein kleines Plätzchen auf dem Sofa frei mit Kaffee, Tee, was auch immer. Und ab und zu gibt's ja auf Clubhouse auch nochmal Specials. Also von daher, wer ein iPhone hat, ist herzlich willkommen und für Android wird's ja demnächst auch irgendwie geöffnet.
Ich glaube mal Mai, ne? Oder hast du was anderes gehört?
Nee, also momentan, letzte Woche war ich irgendwie kaum da auf Clubhouse unterwegs als bei uns morgens, aber ich weiß, dass es da irgendwelche Räume gibt, wo drüber diskutiert wird.
Ja, also ich habe.
Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
Das
ist immer so meine Frage.
Du bist der Gastgeber, das darfst du entscheiden, ob du was vergessen hast. Aber
irgendwas Wichtiges, was du noch sagen möchtest für Zukunft? Nö. Gut. Nö. Ja, dann würde ich mal sagen, ne, Langfeld scheint die Sonne. Ich habe hier so ein Plätzchen an der Sonne, musste mal gucken, dass ich nicht gerade die Sonne auf der Nasenspitze habe, aber ich glaube, es hat funktioniert. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lieber Jochen. Herzlichen Dank für das Interview und bei Fragen freuen wir uns jederzeit, wenn ihr uns anschreibt, mit uns ins Gespräch kommt. Das geht auf Clubhouse ja echt total easy, ne?
Total. Dafür machen wir das ja auch. Das ist ja das Schöne. Auch das sage ich halt. Das kann man vielleicht noch klären. Warum machen wir Clubhouse? Ne? Also Clubhouse mache ich ja vor allen Dingen deswegen, weil ich sage, auch hier wieder alte Blog-Idee. Die Leute können mit uns direkt sprechen und Fragen stellen. Also wir haben ja auf der Karrierebibel schon vor einigen Jahren die Kommentare abgeschafft. Leider, aber es musste sein. Kann ich auch gleich nochmal erzählen, wenn du magst, warum und so weiter. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber auf Clubhouse können wir es halt wieder fortsetzen. Und da macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß. Gerade dieses Live-Format mag ich ja. Ich habe ja früher mal Fernsehen gemacht und live finde ich einfach ein unglaublich spaßiges Format.
Ja, super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Wir sind ja jetzt schon wieder über der Zeit. Das schaffen wir aber auch immer. Das schaffen wir auch morgens immer. Und von daher würde ich sagen, lass uns hier beschließen. Und wir finden bestimmt noch weitere Themen, über die wir uns austauschen können. Sowohl mit Ton als auch mit Bild. Vielen Dank, lieber Jochen.
Ich danke dir. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-hurzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hurzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Hurzig.